Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Asteroiden kennen Forscher bereits seit dem 19. Jahrhundert. Diese Objekte kreisen wie Planeten um die Sonne, aber in den Teleskopen waren sie lange Zeit nur winzige Pünktchen geblieben. Doch das hat sich spätestens damit geändert, dass Raumsonden den Gesteinsbrocken nahe kommen. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns um eine Forschungsagenda für eine klimaneutrale Industrie und um Nahaufnahmen der globalen Biodiversitätskrise. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Fast 20 Jahre lang hatte es in Südkalifornien keine schwere Erdbeben gegeben. Doch am 4. Juli dieses Jahres setzte in der Nähe des Wüstennests Ridgecrest eine ganze Bebenserie ein. Die Analyse des Vorfalls hat Forscher nun in Staunen versetzt, denn sie zeigt, dass Erdbeben nicht unbedingt so ablaufen müssen, wie das in den Lehrbüchern steht. Im Fachmagazin Science sind heute die Details dazu zu lesen. Dagmar Röhrlich berichtet.
Es begann am 4. Juli. Am Morgen des Unabhängigkeitstags machte ein Erdbeben der Stärke 4,0 die Bewohner der 27.000 Einwohnerstadt Ridgecrest darauf aufmerksam, dass sie in einer seismisch aktiven Zone leben. Dieses Knirschen war nur der Anfang. Um 10.33 Uhr entlud sich ein Beben der Magnitude 6,4 in dem Gebiet. Zwei Gebäude fingen Feuer, ein Wohnwagen wurde schwer beschädigt und ein paar Verletzte meldeten sich in der Ambulanz. Mehrere Nachbeben folgten und es sah so aus, als habe man das Schlimmste hinter sich. Doch am Abend des 5. Juli erschütterte ein Erdbeben der Magnitude 7,1 die Stadt und das Tal und verursachte erhebliche Sachschäden.
Es war die stärkste Erdbebenserie der vergangenen 20 Jahre in Kalifornien. Und wir haben dann mithilfe modernster Techniken versucht, herauszufinden, was sich da unter der Oberfläche abgespielt hat.
Die Daten der Satelliten und des dichten seismischen Netzwerks verrieten bei der Auswertung, dass diese Beben außergewöhnlich waren. Bisher galt das San Francisco-Beben von 1906 sozusagen als Prototyp für Starkbeben in Kalifornien. Die Erde reist über weite Strecken entlang einer einzigen langen tektonischen Störung wie der San Andreas-Verwerfung auf, erläutert Zachary Ross vom California Institute of Technology in Pasadena.
Aber beim Ridgecrest-Beben sind mehr als 20 kleinere Störungen, von denen wir die meisten nicht kannten, nahezu gleichzeitig aufgerissen. Jede trug einen Teil zu dem viel stärkeren Ereignis bei.
Keine dieser Störungen für sich wäre in der Lage gewesen, ein Beben der Stärke 6,4 oder gar 7,1 hervorzubringen. Dazu brauchte es einen Dominoeffekt. Außerdem verlaufen diese Störungen kreuz und quer. Manche treffen sogar im rechten oder im stumpfen Winkel aufeinander. Dass sie gleichzeitig aufreißen, gilt von der klassischen Theorie her als unwahrscheinlich.
Es würde bedeuten, dass die Gesteine sehr schwach sind und nur durch ihre innere Haftung zusammengehalten würden. Das wäre schon überraschend.
Doch nun sieht es so aus, als ob die klassische Theorie angesichts neuer, hochauflösender Daten nachgebessert werden sollte. Zachary Ross vermutet sogar, dass in Kalifornien, aber auch anderswo, die meisten schweren Erdbeben bei genauerem Hinsehen so entstanden sein dürften wie das von Ridgecrest. Falls diese Vermutung stimmt, ergibt sich ein Problem.
Wenn wir die Gefährdung eines Gebiets berechnen, betrachten wir typischerweise jede einzelne Störung, messen ihre Länge und berechnen daraus, wie stark ein Beben an dieser einen Störung werden könnte. Das ist nicht sonderlich schwierig. Wenn wir jedoch ein ganzes Netzwerk von kleineren Störungen haben, die dann zusammen ein sehr viel größeres Ereignis auslösen, wird es schwierig, die langfristige Gefährdung zu berechnen.
Immerhin könnte die Bebenserie etwas darüber verraten, wie große Störungszonen eigentlich entstehen.
Meiner Meinung nach haben wir es in Ridgecrest mit einer sehr jungen tektonischen Störungszone zu tun. Sie bildet sich noch aus, während die San Andreas-Verwerfung ein reifes System ist, bei dem alle diese kleineren Störungen im Lauf der Zeit geglättet und eingearbeitet worden sind.
Erdstöße mit Dominoeffekt, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Tier- und Pflanzenarten sterben aus und gleichzeitig entstehen neue. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Allerdings, die aktuellen globalen Aussterberaten sind 10- bis 100-fach höher als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Die absolute Zahl der Arten nimmt dramatisch ab. Ein internationales Forscherteam hat sich nun angeschaut, wie sich die biologische Vielfalt auf lokaler Ebene verändert, sozusagen in der Nahaufnahme. Monika Seinsche weiß mehr darüber.
Über 50.000 Datensätze aus mehreren hundert Studien haben Shane Blows und seine Kolleginnen und Kollegen ausgewertet. Das Ergebnis widerspricht auf den ersten Blick allen Aussagen zum globalen Artensterben. Zumindest wenn man, wie Shane Blows es getan hat, lokal begrenzte Regionen anschaut.
Auf diesem kleinen Maßstab verlieren wir keine Arten. Natürlich gibt es Gebiete, in denen neue Arten hinzukommen und andere, in denen Arten verloren gehen. Aber im Durchschnitt bleibt die Zahl der Arten in lokal begrenzten Gebieten gleich.
Trotzdem widerlege dieses Ergebnis nicht das globale Artensterben, sagt der australische Biologe vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig.
Auf lokaler Ebene kommen immer noch Arten neu dazu, weil sie sich von Ort zu Ort bewegen. Da reicht ein Individuum einer Art aus, das in eine neue Region einwandert. Das kann ganz schnell gehen. Um aber eine Art in einem Gebiet zu verlieren, müssen alle Individuen verschwinden. Das dauert viel länger. Diese zeitliche Verschiebung zwischen dem Neuauftreten und dem Aussterben von Arten in einem bestimmten Gebiet erklärt, warum wir auf dem globalen Maßstab Arten verlieren, aber auf einem lokalen Maßstab diese großen Variationen beim Gewinn und Verlust von Arten sehen.
Die größten Veränderungen in der Artenzusammensetzung entdeckten Shane Blows und sein Team in marinen Ökosystemen. Um bis zu 20% pro Jahr nehmen dort einige Arten ab und andere zu.
Was wir überall auf der Welt beobachten, ist, dass sich die Artenzusammensetzung in lokalen Gemeinschaften verändert. Das ist wirklich allgegenwärtig.
Darin sieht der nicht an der Studie beteiligte Ökologe Helmut Hillebrand von der Universität Oldenburg das wichtigste Ergebnis der Arbeit. Die Veränderung der Artenzusammensetzung gefährde die biologische Vielfalt zumindest zurzeit viel stärker als der Verlust an Arten, schreibt er in einem Perspectives-Artikel in Science.
Die Geschwindigkeit der Veränderung ist viel höher, als wir das aufgrund von natürlichen Prozessen erwarten würden. Und es führt zu etwas, was wir Homogenisierung nennen. Es treten die gleichen, oft sehr generalistischen Arten überall auf. Und das führt dazu, dass die Unterschiede zwischen den Regionen kleiner werden. Und das wiederum führt dazu, dass das Potenzial, sich an zukünftige Umweltbedingungen anzupassen, ebenfalls sinkt.
Denn jede Art hat ihre eigenen Vorlieben und Fähigkeiten, sich an bestimmte Umweltbedingungen anzupassen. Je weniger Arten es gibt, desto mehr leidet dadurch die Anpassungsfähigkeit eines Ökosystems. Damit könnte der von Shane Blows dokumentierte Umbau der Ökosysteme ganz konkrete Folgen auch für uns Menschen haben.
Um nur mal ein Beispiel zu sagen, wenn eine Beuteart sehr schnell ihre räumliche Verbreitung ändert, die Räuberart aber nicht genauso schnell mitwandern kann, dann kommt es eben zu einem Verlust von einer Interaktion. Und das klingt vielleicht erstmal akademisch, aber es sind eigentlich diese Interaktionen zwischen den Arten, die die Prozesse in den Ökosystemen treiben. Und diese Prozesse wiederum sind das, was die Eigenschaften von Ökosystemen ausmacht, die letztlich auch für die Menschen bedeutend sind. Also wenn wir zum Beispiel an Fischertrag denken oder an die Aufnahme von CO2 im Ozean, das sind Prozesse, die durch biologische Wechselwirkungen angetrieben werden. Und wie stark sich die durch diesen rasanten Biodiversitätswandel verändern, verstehen wir nur im Ansatz.
Es geht also nicht um das ein oder andere Bienchen oder Blümchen, das verloren geht, sondern um das Überleben unserer eigenen Art.
Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Energie, Verkehr, Chemieprodukte, Können wir unsere Industrie so umbauen, dass sie in Zukunft klimaneutral arbeitet? Können wir in all diesen Bereichen auf fossile Rohstoffe verzichten, ohne die Produktion zu gefährden? Diese Frage soll das große EU-Projekt Energy X klären. Vor kurzem haben die beteiligten Fachleute eine Forschungsagenda vorgestellt, einen Fahrplan, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Eine führende Rolle dabei hat Professor Robert Schlögel gespielt vom Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr. Von ihm wollte ich wissen, wie könnte denn dieser Umbau der Industrie gelingen?
Es geht darum, die erneuerbare Energie dazu zu verwenden, Kohlenstoff im Kreislauf zu führen. In der jetzigen Wirtschaft verwenden wir Kohlenstoff nicht im Kreislauf. Wir graben ihn aus dem Boden, machen unsere Chemieprodukte daraus und blasen dann CO2 in die Luft und dann ist der Kohlenstoff verloren. Das bringt uns nicht nur die Klimaprobleme, sondern das bringt uns auch ein Rohstoffproblem. Denn Kohlenstoffe, die wertvoll sind, die nicht Kohle sind, werden immer seltener auf unserem Planeten und wir müssten uns für die chemische Industrie und die Materialindustrie ohnehin um eine neue Quelle für den Kohlenstoff kümmern. Mit Hilfe von erneuerbarer Energie werden wir in der Lage sein, Kohlenstoff im Kreislauf zu führen, genauso wie die Natur das auch tut. Sie nimmt Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid und verwandelt das mit Hilfe der Photosynthese in Materialien und Wertstoffe und veratmet die dann wieder zu Kohlendioxid und auf die Weise wird der Kreislauf geschlossen. Und genau dasselbe können wir natürlich auch mit einem künstlichen Kreislauf machen, indem wir erneuerbare Energie als die Pumpe verwenden und Kohlendioxid quasi als eine Art chemische Batterie.
Und haben Sie dafür eine Technologie als Schlüsseltechnologie identifiziert, wo die höchste Forschungspriorität einfließen sollte?
Ja, es gibt natürlich eine solche Technologie und das ist die Katalyse, denn alle diese Prozesse laufen natürlich nicht freiwillig ab, insbesondere dann nicht, wenn wir erneuerbare Energie in Molekülen speichern wollen und das kann nur mit Katalyse gelingen. Aber wir sind weit entfernt davon zu wissen, wie gut Katalyse überhaupt noch werden kann. Und die Natur macht uns vor, dass Katalyse unendlich viel besser sein kann als die technischen Verfahren, die wir heute einsetzen.
Wenn man geeignete Katalysatoren gefunden hat, welche chemischen Reaktionen könnte man denn damit dann beschleunigen? Denn Katalysatoren sind ja Reaktionsbeschleuniger, die eben uns dabei helfen könnten, die Industrie umzubauen, aufzustellen auf eine Basis aus erneuerbaren Energien.
Ja, die wesentlichen Fragen sind natürlich ganz am Anfang der Wertschöpfungskette zu klären. Das heißt, wir müssen Wasser spalten und dazu brauchen wir elektrische Energie in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Das ist der erste katalytische Prozess, den wir haben. Und der zweite ist, den gewonnenen Wasserstoff möglichst energiegünstig mit Kohlendioxid zu einem Plattformmolekül umzusetzen, das man in der chemischen Industrie weiterverwenden kann. Das voraussichtliche Plattformmolekül wäre dabei Methanol. Diese ganz einfachen Reaktionen, also 2 oder 3, sind eigentlich die Prozesse, die uns am meisten beschäftigen. Denn die Prozesse, die hernach zum Stoffaufbau verwendet werden, sind sehr ähnlich denen, die wir heute schon kennen. Diese Prozesse funktionieren eben heute schon, während die erstgenannten funktionieren heute nicht in einer Form, dass man sie für eine weltskalierte Anwendung einsetzen könnte.
Wenn man das im Labor beherrscht, dann heißt das ja aber noch lange nicht, dass es zum Beispiel auch auf industrieller Skala funktioniert. Denn die könnte ja ganz neue Herausforderungen mit sich bringen. Wie problematisch ist denn Ihrer Meinung nach dieses sogenannte Upscaling?
Das ist nur das Problem. Das ganze Energy X rankt sich eigentlich darum, weil Sie völlig richtig erkannt haben, im Labor kann man Verfahrensschritte und Materialien als Katalysatoren einsetzen, die einfach in großen Mengen nicht darstellbar zu viel Energie verbrauchen oder auf der Welt gar nicht existieren. Das heißt, wir müssen andere Wege finden, wenn wir das auf große Skalen übersetzen, als die Wege, die wir im Labor verwenden. Und diese anderen Wege zu suchen, das ist das Kernproblem, das wir in Energy X ansprechen.
Und wie weit, glauben Sie, lässt sich denn eine nachhaltige Industrie überhaupt ausbauen? Gibt es da gewisse Engpässe, zum Beispiel bei der Verfügbarkeit von bestimmten Katalysatoren?
Heute schon, und zwar, das sind die Edelmetalle. Also ich verrate kein Geheimnis, das wichtigste Element, das wir in so einem Prozess bräuchten, wäre Iridium. Und das ist leider das seltenste Element auf unserem Planeten. Aber nachdem wir wissen, dass in der Natur das mit ganz üblichen und leicht verfügbaren Metallen auch funktioniert, besteht nicht die Aufgabe darin zu sagen, das geht nicht, sondern die Aufgabe besteht darin nachzumachen, wie können wir leicht verfügbare Metalle mit derselben Funktion ausstatten wie die wertvollen Edelmetalle. Wir wissen, dass das geht. Wir sind einfach nur nicht in der Lage, die Komplexität, die die Natur einsetzt, um dieses Problem zu lösen, nachzubauen, beziehungsweise wir wären vielleicht sogar in der Lage, das nachzubauen, aber das wäre einfach viel zu teuer. Wir brauchen also eine günstige Lösung.
Sagt Professor Robert Schlögel über das EU-Projekt EnergyX. Seit dem Sommer 2018 umkreist die japanische Raumsonde Hayabusa 2 nun bereits den Asteroiden Ryugu. Der umrundet unseren Planeten auf einer sehr erdnahen Bahn und sollte uns schon alleine deshalb interessieren. Das japanische Forscherteam ist dem Brocken gehörig auf die Pelle gerückt. Es hat ihn nicht nur aus der Ferne erkundet. Zum Instrumentarium der Raumsonde gehört sogar der Beschuss mit einem Projektil. Karl Urban berichtet, was inzwischen dabei herausgekommen ist.
Im Herbst 2018 trennt sich eine Art Schuhkarton von der japanischen Raumsonde Hayabusa 2 und landet auf dem Asteroiden Ryugu. Dieser Schuhkarton ist der Lander Mascot, der einige Male herumhüpft und Fotos schießt. 6 Monate später wird es noch wilder. Ein deutlich kleineres Kupfergeschoss sinkt auf den 850 Meter großen Asteroiden und schlägt dann, von einer Ladung Plastiksprengstoff beschleunigt, auf der Oberfläche ein. Eine Bildfolge von Hayabusa 2 zeigt später eine große Staubwolke, die Forscherinnen und Forscher in Begeisterung versetzte.
Wir haben viel dabei gelernt, weil wir solche Aktionen erstmalig an einem so kleinen Asteroiden durchgeführt haben. Wir kennen seine Zusammensetzung kaum. Wir haben zwar die Idee, dass er der Meteoritengruppe der kohligen Chondriten ähnelt, aber wir kennen keine Details.
Antonella Barucci vom Observatorium von Paris beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Asteroiden, bislang aber fast ausschließlich als winzige Lichtpünktchen in ihrem Teleskop sowie als Meteoriten, die in Sammlungen und Museen lagern. Die durchaus invasive Erforschung von Hayabusa 2 ist für sie eine neue Erfahrung.
Wir haben viel Staub und all diese Partikel aus der Oberfläche schießen sehen, denn Schwerkraft gibt es dort ja kaum. Die Analyse der Partikel, die Form der Wolke und ihre Ausrichtung sagt uns bereits viel über diesen Schutthaufen Asteroiden. We have constraints on this
rubble pile. Vermutlich entstand Ryugu vor Jahrmillionen, als 2 Asteroiden zusammenstießen, denn als Schutthaufen-Asteroid scheint er aus unzähligen groben Brocken zu bestehen. Mit Hayabusas Kamera fanden die Forschenden nach einigem Suchen den selbst erzeugten Einschlagkrater. Er ist mit 10 Metern größer als erwartet. Das im Kraterinnern freigelegte Material ist dazu noch schwärzer als Ryugus ohnehin sehr schwarze Oberfläche. Warum, wissen Antonella Barucci und ihre Kollegen nicht. Denn eigentlich wirkt die Weltraumverwitterung, also der ständige Teilchenregen der Sonne, auf Asteroiden und Kometen abdunkelnd. Doch auf Ryugu ist es offenbar anders herum. Vielleicht lassen sich all diese Rätsel auf der Erde lösen, in einer Meteoritensammlung?
Also das ist eine sehr schwierige Frage.
Stefan Schröder arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Der gebürtige Holländer machte sich mit den Bildern, die der Lander Mascot übermittelt hatte, und einer Kopie von dessen Kamera auf den Weg ins Berliner Naturkundemuseum.
Das Naturkundemuseum hat eine sehr große Sammlung von kohligen Chondriten. Viele Arten von Meteoriten. Und wir wollen eigentlich ausfinden, welche ist am ähnlichsten mit Ryugu. Also wir haben natürlich nur die Bilder von Ryugu. Wir können die Einschlüsse sehen, wir sehen die Farben, die Größeverteilung. Und wir wollen eigentlich vergleichen mit der Meteoritensammlung, welche ist am ähnlichsten. Welcher Stein könnte möglich von Ryugu herkommen?
Die größte Ähnlichkeit stellten die Forscher beim Orgueil-Meteoriten fest, der 1864 in Frankreich fiel. Vielleicht aber sind Bruchstücke von Ryugu auch zu instabil, um den Ritt durch die Atmosphäre zu überstehen. Daher hoffen die Forscher nun, dass auch die letzte Etappe der Mission Hayabusa 2 gelingt und die Sonde Ende 2020 einige Körnchen des mysteriösen Materials gut geschützt in einer Kapsel zur Erde zurückbringt.
Und dann werden wir natürlich auch darüber berichten. Jetzt aber werfen wir einen Blick auf die Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lennart Pyritz.
Eine Untersuchung liefert neue Erkenntnisse auf dem Weg zu künstlichen Embryonen. Einem Forschungsteam ist es einer Studie im Fachblatt Cell zufolge gelungen, aus einzelnen Stammzellen von Mäusen embryoartige Strukturen zu erzeugen. Genauer glichen die im Labor erschaffenen Zellverbände Blastozysten, ein frühes, hohlkugelartiges Stadium der Embryonalentwicklung. Untersuchungen zeigten, dass sich die künstlichen Blastoide auch bis zu einem gewissen Grad wie echte Blastozysten weiterentwickelten. In einigen Fällen gelang es sogar, die embryoartigen Strukturen in Muttertiere einzupflanzen. Dort bildeten sie aber nur ungeordnetes Gewebe. Die Wissenschaftler hatten für ihre Experimente sogenannte Stammzellen mit erweitertem Potenzial verwendet, kurz iPS-Zellen. Diese wuchsen in einer dreidimensionalen Vorrichtung zu den embryoähnlichen Strukturen heran. Derartige Experimente geben neue Einblicke in die frühe Embryonalentwicklung und bereiteten den Weg für die Erzeugung künstlicher Embryonen im Labor, so das Autorenteam.
Wer hungrig ist, handelt nicht unbedingt egoistischer.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachmagazin Nature Communications. Es hatte in 4 Studien untersucht, wie sich akutes Hungergefühl auf das soziale Verhalten von Menschen auswirkt. Dafür ließ es hunderte Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer, davon einige satt, andere ausgehungert, unterschiedliche Spiele spielen, bei denen zum Beispiel ein Geldbetrag oder Essen aufgeteilt werden sollten. Das Ergebnis? Hunger beeinflusst das soziale Verhalten nicht. Vermutlich würden die sozialen Rahmenbedingungen, zum Beispiel mögliche Sanktionen oder der drohende Verlust von sozialem Ansehen, die egoistischen Impulse ausbremsen, so einer der Autoren.
Ein Forschungsteam hat eine neue Vogelart aus Borneo beschrieben.
Und ihr den Namen bebrillter Mistelfresser gegeben. Die Tiere sind klein, grau gefärbt, aber mit markanten weißen Bögen über und unter den Augen. Sie leben in den tropischen Tieflandwäldern der südostasiatischen Insel und ernähren sich, wie der Name vermuten lässt, von Mistelfrüchten. Die Art war bereits im Jahr 2009 von Ornithologen beobachtet und fotografiert worden. Erst jetzt gelang es allerdings, ein Exemplar zu fangen und genau zu untersuchen. Die genetische Analyse belege, dass es sich um eine bislang nicht beschriebene Spezies handelt, so das internationale Forschungsteam im Fachblatt Zoo Taxa.
Eine neue Kühlmethode macht 3D-Drucke schneller und größer.
Die Stereolithografie ist eine weit verbreitete 3D-Druckmethode. Dabei entsteht ein Objekt durch schichtweisen Aufbau. Das verwendete Flüssigharz wird während dieses Vorgangs mithilfe von UV-Licht ausgehärtet. Bislang war die Geschwindigkeit dabei durch die Hitze begrenzt, die beim Aushärten entsteht. 3 Wissenschaftler aus den USA stellen jetzt im Fachmagazin Science eine verfeinerte Methode namens High Area Rapid Printing, kurz HARP, vor. Dabei wird überschüssige Wärme mit Hilfe eines speziellen Öls abgeführt, so dass schneller und größer gedruckt werden kann. Mit dem neuen Verfahren ließen sich vertikale Druckraten von mehr als 43 cm pro Stunde erreichen. Ein Objekt von der Größe eines erwachsenen Menschen kann so in wenigen Stunden gedruckt werden.
Trilobiten haben schon vor 500 Milliarden Jahre Gruppenverhalten gezeigt.
Trilobiten sind Gliederfüßer, die Krebsen oder Asseln ähneln. Die Meeresbewohner lebten im Erdaltertum und starben vor etwa 250 Millionen Jahren aus. Im Fachmagazin Scientific Reports beschreibt ein Forschungsteam jetzt anhand von Fossilfunden, dass die Tiere bereits vor 480 Millionen Jahren lineare Formationen aus mehreren dicht aneinandergereihten Individuen bildeten. Das Phänomen könnte eine kollektive Wanderung zeigen, ausgelöst durch Umweltfaktoren oder die Fortpflanzungssaison, so die Autorinnen und Autoren. Der Fund weise darauf hin, dass kollektives Verhalten sehr früh im Lauf der Evolution aufgetreten ist und bereits damals Parallelen zu dem heutiger Krebse aufwies. Die Forschenden beschreiben in ihrer Studie mehrere Trilobitenketten der Art Ambyx priscus aus Marokko.
Sternzeit, 18. Oktober. Galileo startet zum Jupiter. Vor 30 Jahren, am Nachmittag des 18. Oktober 1989, machte sich die Raumsonde Galileo auf den Weg zum Jupiter. In der DDR war in jenen Stunden Erich Honecker zurückgetreten. Der Start von Galileo erfolgte mit der US-Raumfähre Atlantis, die die Sonde in der Erdumlaufbahn aussetzte. Dort zündete die Centaur-Oberstufe und Galileo machte sich auf den Weg zum größten Planeten des Sonnensystems. Die Mission war nicht frei von Pannen. Die Hauptantenne, die beim Start wie ein Regenschirm zusammengeklappt war, entfaltete sich nicht. Somit ließ sich nur ein Bruchteil der Bilder und Daten vom Jupiter zur Erde funken. Später wäre fast das Magnetband im Datenspeicher an Bord gerissen. Galileo hat Jupiter im Dezember 1995 erreicht. Eine Tochtersonde tauchte in die dicken Gasschichten des Planeten ein und funkte Messungen zur Muttersonde, bis der Kontakt abbrach. Galileo flog 8 Jahre lang wie ein künstlicher Mond um Jupiter herum. Trotz der Pannen entwickelte sich die Mission zu einem großen Erfolg. Die Teams am Boden bekamen ganz neue Einblicke in die Jupiterwelt, die bis dahin nur von kurzen Vorbeiflügen anderer Sonden bekannt war. Um einen unkontrollierten Absturz auf einem der großen Monde zu vermeiden, wurde die Raumsonde 2003 gezielt in den Jupiter gelenkt. Derzeit kreist Galileos Nachfolger, die NASA-Sonde Juno, um den Riesenplaneten und verzückt Forscher und Raumfahrtfans regelmäßig mit grandiosen Aufnahmen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Der Bundestag bringt die Grundsteuerreform auf den Weg.